Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag mit dem aktuellen Thema Flüchtlingswelle, Finanzkrise, IS, Europa vor dem Abgrund. Der Vortrag ist so aufgebaut, dass er am Schluss, aber mit genügend Zeit, auf diese Themen, die im Titel aufgezeigt sind, hinsteuert. Aber wir unternehmen eine kleine Reise, bis wir dort angelangt sind. In einer Einleitung möchte ich einfach ein paar ganz markante Beispiele von Flüchtlingen in der Bibel erwähnen. Uns alle beschäftigt dieses Thema Flüchtlinge und ganz besonders Flüchtlinge in Europa sehr, nicht wahr? Das ist auch der Grund, warum so viele gekommen sind heute Abend. Nun, wenn Sie die Bibel beginnen zu lesen in 1. Mose 1, da kommen Sie in Kapitel 12 auf das Beispiel Abraham. Das ist der Stammvater des späteren Volkes Israel. Und dort wird berichtet in 1. Mose 12, Vers 9 und folgende, wie Abraham aus dem Land Kanaan, wo er war, nach Ägypten flüchtete, wegen einer Hungersnot. Nicht wahr, wenn es im Nahen Osten nicht mehr regnet, dann gibt es die Möglichkeit, nach Ägypten zu gehen. In Ägypten hat man sowieso nicht viel am Hut mit Regen. Aber das ist auch nicht nötig. Man hat den Nil, der Wasser aus Schwarzafrika bringt, auch wenn es im Nahen Osten nicht mehr regnet. So ging Abraham nach Ägypten hinab. Aber der ganze Zusammenhang zeigt, dass es eigentlich ein falscher Weg war. In den Augen Gottes. Mit schlimmen Konsequenzen. Das ging nicht gut in Ägypten. Und fast hätte er seine Frau verloren. Aber nachher kehrte er wieder zurück. Also schon ein Beispiel zum Thema Flüchtlinge, aber mit einem pikanten Detail. Der Flüchtling kehrt am Schluss wieder nach Hause. Das gibt's auch. Isaak, Abrahams Sohn, von ihm wird in 1. Mose 26, 1 und folgende berichtet, wie er in Folge wiederum einer Hungersnot ins Philisterland ging, als Flüchtling. Aber auch er kehrte später wieder zurück. Jakob, das ist der dritte Erzvater der Israeliten. Isaaks Sohn Jakob, von ihm wird berichtet, wie er infolge prekärer familiärer Probleme, 1. Mose 27, 41 und folgende Berichte darüber, fliehen musste. Bestand damals eine unmittelbare Mordgefahr durch seinen Bruder Esau und er floh nach Aram, das Land der Aramäer, im heutigen Syrien. Aber auch das war ein ganz falscher Weg, macht uns die Bibel deutlich. Ein Weg, der ihn durch sehr viel persönliche Not führte. Und dann schließlich berichtet die Bibel, wie Jakob aus Aram wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Wenn wir schon bei markanten Beispielen sind, muss natürlich auch noch erklärt werden oder erwähnt werden, was die Bibel über Israel als Nation berichtet. In 2. Mose 1 bis 12, da sehen Sie, dass Israel als Nation 215 Jahre lang in Ägypten war. Das begann so, die Großfamilie von Jakob, das waren etwa 75 Personen, die gingen infolge einer Hungersnot nach Ägypten hinab. Und die Ägypter haben die aufgenommen mit offenen Armen. Die haben ihnen sogar das Beste angeboten an Land in Goshen, im heutigen Nildelta. Die durften sich dort ansiedeln. Und es gab eine sehr, sehr hohe Geburtsrate, macht die Bibel deutlich. Und zwar, wenn man das mathematisch ausrechnet, gehört das zu den höchsten Geburtsraten, die wir aus dem 20. Jahrhundert konkret kennen. Und so entwickelte sich diese Großfamilie in 215 Jahren zu einem Volk. Und dann, pikant, ganz Israel zog aus Ägypten aus. Das war der Exodus aus Ägypten. Die gingen wieder heim. Aber die konnten schon mal 215 Jahre in einem fremden Land wohnen. Und dann wieder gehen. Weiter. Von Mose selber wird berichtet, noch vor dem Exodus der Israeliten, er musste wegen unmittelbarer Lebensbedrohung aus Ägypten fliehen, wo er aufgewachsen war, nach Midian. Und dort blieb er 40 Jahre. Aber später kehrte er wieder in sein Ursprungsland Ägypten, da wo er aufgewachsen war, zurück. Denken Sie noch an die Geschichte von Familie Elimelech im Buch Ruth. Dort wird berichtet, wie diese Familie infolge einer Hungersnot im Land Israel von Bethlehem wegzog nach Moab im heutigen Jordanien. Aber die Bibel macht auch da klar, das war eigentlich ein falscher Weg. Diese Familie hätte nie dorthin gehen sollen. Und es gab auch da traurige Konsequenzen. Vater Elimelech starb in Moab. Die beiden Söhne starben. Und dann kehrte die Mutter Naomi als eine verbitterte Frau wieder zurück. Aber begleitet von ihr Schwiegertochter. Ja, einer der Söhne hatte eine Moabiterin geheiratet, eine Nicht-Israelitin. Aber diese Nicht-Israelitin sagte ihrer Schwiegermutter, dein Gott ist mein Gott. Und da, wo du sterben wirst, werde auch ich sterben. Und Naomi sagt, komm nicht mit mir. Bleib bei deinem Volk und bei deinen Göttern. Nein, komm nicht in Frage, sagt Ruth. Und die will mitgehen. Und Naomi macht ihr noch klar, weißt du, wenn du mit mir kommst, wahrscheinlich wirst du nie mehr heiraten können. Als Witwe. Aber für sie war heiraten nicht das Wichtigste. Für sie war wichtig, ich will dorthin gehen, in dieses Land von Naomi. Und so kam sie und wurde im Volk Israel als fremde Frau aufgenommen. Mit offenen Armen. Dann möchte ich noch erwähnen, das Beispiel von König David. Über lange Zeit hinweg wurde er verfolgt von König Saul. Und er war ein Flüchtling in seinem eigenen Land. Das gibt's auch. Man kann auch im eigenen Land Flüchtling sein. Nicht nur im Ausland. Aber später, zum Teil ging er dann auch ins Ausland, aber später wird er König in Israel. Diese Zeit der Flucht hat ein Ende. Alles ändert sich für David. Und jetzt noch ein Beispiel zum Schluss aus dem Neuen Testament. Josef und Maria mit dem Kind Jesus müssen infolge einer unmittelbaren Mordgefahr durch König Herodes fliehen ins Ausland. Und wohin? Nach Ägypten. Und die Ägypter nehmen die Familie auf. Und als König Herodes dann in der Zwischenzeit gestorben war, kehrte die Familie aber wieder ins Land Israel zurück. Aber ich kann Ihnen sagen, das wird Ägypten in der Bibel nie mehr vergessen. Was die damals für Israel getan haben und Asyl gewährt haben und dass sie dann schließlich sogar dem Erlöser, dem Messias, Asyl gewährt haben. Und darum, es gibt im Alten Testament ein Kapitel, das beschäftigt sich nur mit der Zukunft Ägyptens, Jesaja 19, und verspricht, dass Gott noch einen wunderbaren Plan hat mit Ägypten. Dieses Land soll schließlich einmal von Gott ganz besonders noch gesegnet werden. Das ist doch zukünftig. Ja, nach dieser Einleitung mit ein paar herausgegriffenen Beispielen möchte ich Ihnen noch etwas erklären, was die Bibel sagt, und zwar speziell die Tora. Das sind die ersten 5 Bücher der Bibel. Die Gesetzesbücher des jüdischen Volkes. Was die Tora zum Thema Ausländer zu sagen hat. Und das ist sehr, sehr überraschend. Gerade für uns moderne Menschen. Zu sehen, wie dieses Thema in der Antike vor Jahrtausenden behandelt wurde. Zuerst etwas zur Grundsatzlehre der Tora zum Thema Ausländer. Die Bibel beginnt ja mit der Erschaffung des Universums, der Erde, der Pflanzen, Tiere und schließlich des Menschen. Und die Bibel beginnt im ersten Buch mit dem Menschen, der in dem paradiesischen Eden in der Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, zu Hause war.
Lesen Sie die ersten zwei Kapitel der Bibel. Aber dann kommt die große Wende, Kapitel 3. Der Mensch rebelliert gegen Gott und seine Gebote. Durch den Sündenfall entstand der totale Bruch. Der Mensch wurde aus seiner Heimat vertrieben. 1. Mose 3, Vers 24 zeigt, dass die ersten Menschen über das Osttor des Garten Edens hinausgetrieben wurden. Und so wurde der Mensch zum Ausländer. Und in diesem Sinn sind alle Menschen gemäß der Bibel Ausländer. Epheser 4, Vers 18 spricht davon, wir Menschen sind von Natur aus entfremdet dem Leben Gottes. Und darum, wir haben allen Grund, mit Flüchtlingen, mit Ausländern mitzufühlen, denn im Prinzip sind wir alle Ausländer. Nun, möchte ich aber noch etwas sagen über die Rechte des Ausländers in Israel. Und da gibt es so viele Stellen im Alten Testament, also in den 5 Büchern Mose. Ich werde jetzt nicht alle Stellen erwähnen. Erstens, diese PowerPoint können Sie gratis kriegen. Da haben Sie alle Stellen schön beieinander. Also wenn Sie nicht mit Schreiben nicht mitkommen, kein Problem. Aber Sie sehen ja die Bibelstellen, jetzt am Anfang, da steht 2. Mose 22, 21, 23, 9, dann 3. Mose 19, 33 und so weiter und so fort. Aber das werde ich jetzt nicht immer erwähnen, sondern einfach sagen, schnell, im Schnellgang, was sagt die Bibel über die Rechte des Ausländers in Israel? Da wird also in mehreren Stellen betont, der Fremde, der Ausländer, darf nicht bedrängt und nicht unterdrückt werden. Dann haben wir weitere Stellen, die sagen, der Fremde soll sich von seiner Arbeit erholen können. Der Schabbat, der Ruhetag, der 7. Tag in der Woche, gelte nicht nur für Israeliten, sagt die Bibel, sondern auch für die unter ihnen weilenden Ausländer. Und die darf man nicht zwingen, am Schabbat zu arbeiten. Dann, weitere Stellen in 3. Mose, 5. Mose sagen, der Fremde soll im Weinberg eine Nachlese halten können. Das heißt, man durfte als Bauer in Israel die Weinberge bei der Ernte nicht so völlig abernten, dass nichts mehr da war. Das war für die Ausländer. Die durften sich da bedienen, frei bedienen. Aber bekanntes Detail, die bekamen das nicht einfach so, die mussten dafür arbeiten. Die mussten das selber ernten. Dann weiter, sagt 3. Mose 19, der Fremde soll sein wie der Eingeborene in Israel. Jetzt muss ich aber noch etwas erklären. Jedes Mal in diesen Stellen, wenn der Fremde erwähnt wird, wird er auf Hebräisch genannt Ger. Ger, das kommt von Lagur, sich aufhalten. Aber Sie müssen wissen, der Ger, das ist ein Ausländer, der sich in Israel integriert. Und der bereit ist, sich der Bibel und dem Gott der Bibel zu unterstellen. Es gibt im Althebräischen, im Alten Testament, ein anderes Wort für Fremdling, Ausländer, Nochri. Und die weibliche Form, die Nochria. Aber das ist der Ausländer, der als Gefahr vorgestellt wird. Der Ausländer, der gefährlich werden könnte, weil er sich nicht den biblischen Geboten unterwirft. Ja, sogar zur Gefahr wird durch Verführung. Im Buch der Sprüche wird wiederholt gewarnt vor der Verführung zu Ehebruch durch die fremde Frau, die Nochria. Und damit ist ganz besonders gemeint, zum Beispiel eine kananitische Frau, die ja sehr verwurzelt war im Baalskult der kananitischen Religion, wo Prostitution zum Normalen gehörte. Und so wird im Buch der Sprüche vor der ausländischen Frau gewarnt, die verführen kann, die eine Gefahr werden kann. Also man muss das schon sehr unterscheiden. Diese Begrifflichkeit von Ger und Nochri. Das nur so zwischendurch. Und dann wird weiter gesagt in 3. Mose und 5. Mose, dem Fremdling, den man soll den Fremden lieben. Lieben wie sich selbst. Nicht wahr? Eine grandiose Aussage. Den Fremdling lieben. Das ist ein biblisches Gebot. Nur so als Zwischensatz. Ich hatte vor Jahren jemanden kennengelernt, der mir ganz begeistert erzählt, in Lausanne, der französischen Schweiz, da geht er immer wieder in einen bestimmten Quartier. Da wohnen viele Afghanen und andere Ausländer. Da geht er von Haus zu Haus. Läutet an der Türe, Leute machen auf, und dann sagt er, guten Tag. Wir, also er geht nicht allein, dann sagt er, wir glauben an einen Gott, der Ausländer liebt. Und wir möchten das gerne mit Ihnen teilen. Ich sage Ihnen, die bleiben nicht lange draußen. Dann gibt es Tee und die Türen gehen auf, die Herzen gehen auf. Das ist etwas ganz Gewaltiges für diese Leute zu hören, was es gibt, einen Gott, der Ausländer, der Fremde liebt. Ja. Und dieser Gott hat auch befohlen, man soll den Fremden lieben, lieben wie sich selbst. Weiter wird in 3. Mose 23 gesagt, dem Fremden soll auf dem Feld eine Nachlese ermöglicht werden. Also nicht nur im Weinberg, sondern auch auf dem Gerstenfeld, auf dem Weizenfeld. Aber wieder, wir müssen selber arbeiten. Es wird nicht alles serviert. Dann weiter in 3. Mose 24 und 4. Mose 15, der Fremde ist vor dem Gesetz gleich wie der Eingeborene. Das ist fantastisch, wenn Sie das sehen. Nicht wahr? Wenn man so in Archäologie zu Hause ist, dann ist das so, viele Archäologen, die sind sehr beeindruckt, zum Beispiel von dem Codex Hammurabi. Dieser alte Gesetzeskodex, über 3.500 Jahre alt, aus Babylon. Aber wissen Sie was? Nebst all diesen gerechten Verordnungen dort, gibt es ganz klar unterschiedliche Rechte vor Gericht. Das sind nicht alle gleich vor Gericht. Das kommt ganz auf Stand und Stellung an. Und auf diesem Hintergrund muss man sehen, die biblischen Gebote, nein, es sind alle gleich vor dem Gesetz und auch die Ausländer. Die sind nicht irgendwie benachteiligt. Die darf man nicht benachteiligen vor Gericht. Und dann 3. Mose 25, 23, das möchte ich speziell noch erwähnen, da wird gesagt, die Israeliten sind Fremde im Land, das Gott gehört. Die Bibel betont ja an so vielen Stellen, dass Gott das Land Israel, oder das Land Kanaan wird es auch genannt, der Nation Israel gegeben hat. Und die Bibel sagt auch, obwohl das jüdische Volk aus seinem Land vertrieben wurde nach der Kreuzigung des Messias Jesus, unter alle Völker, hatte Gott schon im Alten Testament versprochen, ich werde euch wieder sammeln und zurückführen in euer Land. Nach langer Zeit der Zerstreuung unter allen Völkern. Und Sie wissen ja, 2000 Jahre hatte das jüdische Volk keinen eigenen Staat mehr, kein eigenes Land mehr. Sie waren zerstreut über alle 5 Kontinente. Und in unserer Zeit erfüllt sich das biblisch-prophetische Wort, dass die Juden aus allen 5 Kontinenten in Millionen Schar zurückkehren. Und Gott betont in den prophetischen Ländern, ich werde euch zurückführen in euer Land. Also auch da wird betont, dieses Land Israel, das gehört euch, Israel, euch, den Juden. Aber, das müssen Sie in dem Zusammenhang lesen, was da in 3. Mose 25, 23 steht. Und das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land. Denn Fremdlinge und Beisassen seid ihr bei mir. Und im ganzen Land eures Eigentums sollt ihr dem Land Lösung gestatten. Und so weiter. Also Gott sagt, das Land gehört mir. Und eigentlich seid ihr, die Besitzer dieses Landes, Fremde bei mir. Wenn man das mal sich ein bisschen überlegt. Man ist echter Deutscher. Mit germanischen Wurzeln. Das kann man ja heute mit Gentest sehr schnell nachweisen. In 3 Monaten für einen Test von etwa 150 Euro können Sie nachweisen über Mutter- und Vaterlinie, ob ihr Urvolk vor 3000 Jahren wirklich germanisch war.
Ja, es gibt dann Überraschungen. Plötzlich stellen sie fest, waren Juden.
Ja. Recht viele in Deutschland können das so entdecken. Und oder irgendein anderer Hellenen, also Griechen, das kann alles rauskommen. Also, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind wirklich Deutscher mit germanischen Wurzeln. Und jetzt können Sie sagen, dieses Land, Deutschland, das ist mein Vaterland.
Ja, das ist Nationalismus. Ist Nationalismus etwas Schlechtes?
Nein. Wenn man dankbar ist für das Vaterland, das ist etwas Gutes. Nicht wahr? Nationalismus ist nur schlecht, wenn man denkt, ich bin stolz auf mein Vaterland und alle anderen sind schlechter. Das ist böser Nationalismus. Aber guter Nationalismus, dass man als Schweizer zum Beispiel jodeln kann.
Ja.
Wenn ich schon das Beispiel erwähne. Im vergangenen Sommer hatte ich ja Vorträge in Thailand und auch Bibelwochen für Schweizer und Deutsche in Thailand, in Hua Hin. Und da hatten wir zwei kleine Mädchen, zwei Exemplare aus der Schweiz. Und die konnten jodeln. Und die haben wir jodeln lassen. Zuerst habe ich gedacht, wir müssen denen ein Mikrofon hinhalten. Ach was, die wollten kein Mikrofon. Ich sage Ihnen, die haben eine Sonorität entwickelt. Unglaublich. Und ich sage Ihnen, das war so schön, die Thailänder zu sehen, die da waren. Die waren völlig weg. Gibt's sowas?
Ja, das ist wirklich Schweizer Musik.
Das gibt's. Also, aber was heißt das jetzt, Schweizer zu sein und jodeln zu können und zu denken, das Matterhorn?
Also wirklich, für mich ist das der schönste Berg auf der ganzen Welt.
In Zermatt. Es ist einfach fantastisch. Die Jungfrau ist auch schön, Eiger, Mönch, alles schöne Viertausende, aber Matterhorn, fantastisch. Und jetzt soll ich sagen, als Schweizer, das Matterhorn gehört mir. Nein, es ist eine ganz andere Haltung als Schweizer. Man sagt, ja, ich bin dankbar für dieses Vaterland und ich habe Vorfahren, die schon über Generationen in der Schweiz wohnten. Gut, das ist gemischt. Ich habe auch Vorfahren, die im 19. Jahrhundert aus England eingewandert sind in die Schweiz. Das ist ein bisschen durchmischt. Aber eben, ich kann schon sagen, ja, also ich bin da wirklich verwurzelt, aber kann ich sagen, das ist mein Land? Nein. Ich muss sagen, ich bin froh, das ist meine Heimat, das ist mein Vaterland, aber das Matterhorn gehört Gott. Und ich darf mich an dieser Heimat freuen und all den anderen Bergen, aber nicht in dem Sinn, das ist mir und was sollen die anderen?
Ja, das ist Nationalismus im besten Sinn des Wortes, verbunden mit Dankbarkeit und auch einer wichtigen Prise Bescheidenheit.
Das lernt man aus 3. Mose 25, 23. Angewandt auf die eigene Nation, wo man aufgewachsen ist, wo man so zu Hause ist. Jetzt, 4. Mose 15, Vers 14 sagt, auch der Fremde darf, wenn er Opfer bringt, die Gott darbringen, aber genau an dem Ort, den Gott vorgeschrieben hat. Und dann wird weiter gesagt, der Fremde kann auch Vergebung von Gott erlangen, so wie Israel. Das ist nicht ein Vorrecht für Israel allein. Dann wird weiter gesagt, auch der Fremde darf bei Totschlag in eine der 6 Zufluchtsstädte fliehen. Es wurden nämlich 6 Städte verteilt über das ganze Land, ausgewählt als Zufluchtsstädte. Und wenn jemand zum Totschläger wurde, ist nicht ein Mörder. Ein Totschläger ist einer, der zum Beispiel in den Wald geht, einen Baum umschlägt und dann, oh, plötzlich löst sich das Eisen, fliegt an dem Kollegen an den Kopf und er ist tot. Da haben wir ihn nicht ermordet. Aber er ist zum Totschläger geworden. Aber dann kann es sein, dass die Verwandten sagen, natürlich, wir wussten, der hatte immer was gegen ihn. Das ist ein Mörder. Und jetzt machen wir Blutrache. Und so war das in der Bibel eingerichtet, um gegen diese Blutrache vorgehen zu können. Der Totschläger durfte sofort fliehen in eine der Zufluchtsstädte und die mussten ihn aufnehmen und schützen gegenüber Bluträchern. musste vor Gericht gestellt werden, in Ruhe, sollte alles geklärt werden, was war wirklich geschehen und was nicht. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn, diese Haftpflicht, Absicherung, die war auch für die Ausländer. Weiter, die Rechtssache eines Fremdlings muss genau angehört und untersucht werden, sagt 5. Mose 1. Und 5. Mose 10 schließlich, Gott liebt den Fremden und gibt ihm Brot und Kleider. Und noch mehr, es wird dann gesagt, beim Aasessen, das für Israeliten ganz verboten war, beim Fremden ist da nicht das gleiche, die gleiche Strenge. Der darf Aas essen. Ich empfehle Ihnen das nicht, aber eben, es war ein bisschen freier für ihn. Und weiter wird gesagt, der Fremde darf zusammen mit den Leviten, Witwen und den Waisen von der Sozialeinrichtung des Dreijahreszehnten profitieren. Es gab ja im alten Israel nicht nur den Zehnten als Abgabe, sondern diverse weitere Abgaben. Und unter anderem einen Dreijahreszehnten, und das war eine Sozialeinrichtung. Damit wurden speziell die Leviten, der Tempelstamm, unterstützt und die Witwen, die Waisen, und auch die Fremden. Stellen Sie sich vor 3.500 Jahren. Sozialeinrichtung für Fremde. Und dann wird weiter gesagt in 5. Mose 16, der Fremde darf sich beim Pfingstfest in Jerusalem mitfreuen, dann auch beim Laubhüttenfest. Es wird weiter gesagt, Israeliten dürfen Ägypter nicht verabscheuen, sie sollen immer wieder daran denken, wir sind Fremde gewesen bei den Ägyptern. Die haben uns geholfen. Weiter wird geregelt, auf dem Feld vergessene Garben, die darf man nachträglich nicht mehr holen. Die sind für die Fremden. Ha. Ja, so eingerichtet. Das Recht des Fremden darf nicht gebeugt werden. Und schließlich heißt es in 5. Mose 27, verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage Amen. Und weiter wird geregelt, auch die Olivennachlese muss unter anderem den Fremden ermöglicht werden. Und dann wird noch weiter gesagt, der Fremde darf beim Erntedank der Erstlingsfrüchte auch einer sein, der sich damit freut. Nun, das waren die Rechte. Jetzt komme ich zu den Pflichten. Es gibt viele Leute, die hören nur gerne etwas über Rechte, aber nicht über Pflichten. Es gibt viele Pflichten für die Fremdlinge in Israel. Zum Beispiel, wenn sie am Passafest teilnehmen wollen, müssen sie sich auch beschneiden, so wie die übrigen Juden. Sagt 2. Mose 12. Die Fremden dürfen während der Passawoche keinen Sauerteig in ihren Häusern haben, genauso wie die Israeliten. Sie müssen den Schabbat einhalten, im alten Israel. Ja? 2. Mose 20. Am Yom Kippur müssen sie auch mitfasten. Sie sehen, das ist eben der Geher, der sich wirklich in Israel integriert. Und dann, die Opfer müssen sie auch, wie vorgeschrieben, zum Tempel bringen, nicht irgendwo darbringen. Wie die Israeliten dürfen sie kein Blut essen. Sie müssen auch Ritualbäder zur Reinigung nehmen, wie die Juden, wie die Israeliten. Sie dürfen keine Gräuel begehen. Und auch für sie gilt Todesstrafe, wenn sie Kinder opfern. Nicht nur für die Israeliten, das ist auch für die Fremden. Im alten Israel. Sie dürfen nur einwandfreie Opfer bringen. Für sie gilt auch wie für die Israeliten im Alten Testament die Todesstrafe bei Gotteslästerung, Todesstrafe bei vorsätzlicher Sünde. Das Gesetz der Reinigung durch die Asche der roten Kuh gilt auch für sie. Und 5. Mose 29 sagt, sie müssen eintreten in den sinaitischen Bund. Ja, ich rede über die alttestamentliche Periode, in der das so galt. Und dann wird weiter gesagt, auch sie müssen dabei sein, wenn regelmäßig in Israel die ganze Tora, das heißt das 5. Buch Mose in Sonderheit, vorgelesen wird. So, und jetzt mache ich noch einen Sprung ins Neue Testament und möchte ein paar kurze Gedanken erwähnen zum Thema Ausländer im Neuen Testament. In Hebräer 13, Vers 1 wird gesagt, an die Christen gerichtet, der Gastfreundschaft vergesset nicht. Aber Sie müssen wissen, das Wort Gastfreundschaft heißt auf Griechisch Philoxenia. Philo heißt Liebe und Xenia Fremde. Also alle die Frauen, die Xenia heißen, die heißen Fremde. Zum Vornamen. Also Philoxenia ist ganz speziell Gastfreundschaft im Sinn von Liebe zu Fremden. Das ist ein neutestamentlicher Begriff. Gut, hat mir vor einiger Zeit einer erzählt, da hat eine christliche Gemeinde in Deutschland die Gelegenheit geschnappt und die haben eine ganze Menge Ausländer bei sich in der Gemeinde eingeladen zu einem Essen. Und die sind gekommen. Das war Philoxenia. Nur, dann wollte einer vor dem Essen beten, die sind alle abgehauen. Gut, aber es gibt auch andere. Man erlebt auch ganz anderes. Die kommen wirklich und die wollen nicht nur essen, die wollen auch was hören. Ja, und dann Johannes 4, ein Kapitel, das beschreibt, wie Jesus Christus eine Begegnung hatte mit einer samaritanischen Frau. Und Sie müssen wissen, damals gab es ein Riesenproblem zwischen Juden und Samaritern. Und die hatten normalerweise keinen Umgang miteinander. Und Jesus Christus kommt zum Brunnen, zum Jakobsbrunnen von Sichar, das ist im heutigen Nablus. Und den Brunnen können Sie heute noch besuchen, ja? Ich war vor nicht langer Zeit, war ich da. Und Jesus Christus sagt dieser samaritischen Frau, gib mir zu trinken. Sie ist überrascht. Sie sieht ihren Kleidung. Das ist ein Jude. Was, ein Jude? Der spricht mit mir. Und der will sogar was annehmen von mir. Sie gibt zu trinken. Und dann entwickelt sich ein Gespräch. Und langsam wird Vertrauen aufgebaut. Und dann beginnt Jesus Christus auch über ganz persönliche Probleme dieser Frau zu sprechen. Sie sagt zum Beispiel, ruf deinen Mann. Und sagt sie, ich habe keinen Mann. Und der Herr sagt, du hast gut gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 6 Männer hast du gehabt. Sie war 6-mal verheiratet. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Oh. Aber eben, das hat sie ertragen können, diese Aussage, denn da ist ein Vertrauen aufgebaut worden. Also Johannes 4 ist im Neuen Testament so eine schöne Lektion, wo man lernen kann, anhand des Beispiels, wie Jesus Christus mit einer fremden Frau spricht und mit ihr umgeht und Wertschätzung entgegenbringt. Da kann man also so viel lernen. Dann Lukas 4, 25 bis 27. Jesus Christus predigt in der Synagoge von Nazareth. Und dann sagte er in der Predigt, zur Zeit von dem Propheten Elia, da gab es viele Witwen in Israel. Aber der Prophet Elia wurde nur zu der Witwe in Sarepta geschickt. Sie müssen wissen, Sarepta, das ist heutiger Südlibanon. Das war eine kanaanitische Witwe. Und dann sagt er, und zur Zeit von Elisa, dem Propheten Elisa, da gab es viele Aussätzige in Israel. Aber nur Naaman der Syrer wurde geheilt. Der Aramäer, ja? Weil wir hatten ja bei der Einleitung einen Aramäer, einen echten Aramäer. Ja, nur Naaman der Aramäer wurde geheilt. Und dann heißt es in der Bibel, dass die Zuhörer, die wurden wirklich ganz ungehalten. Und die wurden zornig. Warum? Sie waren einfach, sie konnten das nicht akzeptieren, dass Jesus Christus damit zeigen wollte, die Gnade Gottes sprengt die Grenzen Israels. Gottes Gnade, Gottes Liebe ist nicht nur für ein Volk bestimmt, sondern für alle Völker. Und das können wir aus diesen Beispielen lernen. Und dann Lukas 17, da werden 10 Aussätzige durch Jesus Christus geheilt, aber nur einer kommt später zurück und dankt, und das war ein Ausländer. Und dann 1. Timotheus 5, Vers 10, da wird gesagt, in der Gemeinde, in der Kirche, da müssen Witwen unterstützt werden, und zwar, die haben ein Recht auf Unterstützung, wenn sie gewisse Voraussetzungen im Leben erfüllt haben. Und da wird unter anderem gesagt, wenn sie Fremde beherbergt haben. Interessant. Dann hat sich eine Frau so bewährt im Leben. Fremde beherbergen. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum eigentlichen Thema. Das war alles Vorspann, aber das war mir sehr wichtig, denn das gibt eine ganz andere Haltung zum Thema Flüchtlinge, Fremde, Ausländer und so weiter. Wenn man weiß, was die Bibel im umfassenden Sinn zu diesem Thema zu sagen hat. Und Sie haben gesehen, das ist nicht ein sekundäres Thema. Die Bibel ist ganz stark auf dieses Thema ausgerichtet. Nun möchte ich etwas sagen über die Völkervermischung Europas in der Endzeit. Aber beginnen wir von vorne. In Daniel 2, in der Bibel, da wird berichtet, wie der König Nebukadnezar rund um das Jahr 600 vor Christus einen Traum hatte. Keiner der Intellektuellen von Babylonien konnte den Traum deuten. Nur der Jude Daniel. Und Sie müssen wissen, Nebukadnezar, das war nicht irgendwer. Das war wirklich der erste König des babylonischen Weltreiches. Damals stieg Babylon zur Weltmacht Nummer 1 auf. Unter Nebukadnezar. Übrigens im British Museum, da gibt es eine Abteilung speziell über Babylonien. Und da werden Sie sehen, was da von Nebukadnezar noch an konkreten Funden vorhanden ist, die dort ausgestellt sind. Und da bekommen Sie ein bisschen einen Eindruck, wer Nebukadnezar war. Und dann würde ich noch empfehlen, nebst dem British Museum in London, gehen Sie dann auch noch ins Pergamon Museum nach Berlin. Und dort werden Sie auch sehr viel erfahren über Nebukadnezar. Das war nämlich der Mann mit dem Ishtar-Tor. Ja, also das hat er bauen lassen. Und in Berlin haben Sie ja nur das Vortor. Das Haupttor war noch viel größer hinten an. Aber schon so kriegt man einen Eindruck, das war eine unglaubliche Persönlichkeit. War auch. Und er hat also geträumt und hat gesehen eine Statue. Aus 4 Teilen. Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze und die Beine aus Eisen. Wobei die Füße aus Eisen und Ton. Und dann sieht er im Traum, da löst sich ein Stein aus dem Felsmassiv ohne menschliche Vermittlung und stürzt auf die Füße des Standbildes und zerschmettert das ganze Bild. Und dann wird der Stein zu einem Berg, der die ganze Erde ausfüllt. Was bedeutet das? Nun, der Prophet Daniel erklärt das in Daniel 2. Nebukadnezar, der Kopf von Gold, das bist du. Das ist das babylonische Weltreich verkörpert in der Person von Nebukadnezar dem Zweiten. Und dann sagt er, und nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Und da deutet er Brust und Arme aus Silber. Und tatsächlich 70 Jahre Weltherrschaft von 609 bis 539 und dann kamen die Perser und Meder zur Weltherrschaft. Ein Riesenreich von Afrika über den Nahen Osten bis nach Indien. Und Sie sehen, die beiden Arme, die haben auch was zu bedeuten. Das war ein Doppelreich. Das war getragen durch die Perser und die Meder. Übrigens, die Kurden sind sehr stolz. Sie sind Nachkommen der Meder. Die Kurden hatten mal ein Weltreich. Das nur so nebenbei. Und die Jesiden, wir wurden ja am Anfang jesidisch gegrüßt, das sind ethnisch auch Kurden. Ja, also die dürfen sich auch mit den Medern identifizieren. Ja, und dann wird erklärt, nachher kommt wieder ein Weltreich. Und zwar, Bauch und Hüften weist hin auf das nächste Weltreich, das war das Weltreich der Griechen unter Alexander dem Großen. Alexander hat von Europa ausgehend das ganze persische Reich bis über den Indus oder bis zum Indus hin erobert. Aber dann, das ist die Hüfte, Bauch und Hüfte aus Bronze, und dann sollte ein viertes Weltreich kommen. Die Beine aus Eisen. Und das weist hin auf das römische Weltreich mit seinen starken Legionen. Hart wie Eisen. Das war ein Reich, das sich von Italien aus im Lauf der Geschichte immer mehr ausgedehnt hatte. Immer mehr, langsam, aber unaufhaltsam. Und alles, was sich dem Willen Roms entgegenstellte, wurde brutal zerschmettert und zertreten. Diese Stärke von Eisen kommt in der römischen Geschichte sehr eindrücklich zur Geltung. Und bei der Schlacht von Actium, 40 vor Christus, da wurden die letzten Reste des einstigen griechischen Alexanderreiches vernichtet. Und dann war Rom wirklich die Weltmacht Nummer eins. Haben Sie gemerkt, die im Lauf der Geschichte, ich hoffe, Sie haben das so in der Schule gelernt, ja? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, die vier Weltreiche. Und es verschiebt sich immer mehr von Osten nach Europa. Ja, wirklich. Und dann mit dem Römischen Reich haben wir wirklich ein europäisches Reich. Und auch da ist die Symbolik im Detail, das sind zwei Beine. Ja, und das Römische Reich, das wurde gespalten in ein weströmisches Reich und ein oströmisches Reich. Übrigens entsprechend der Sprachgrenze. Westen war Latein vorherrschend, Osten Griechisch. Beiden Füße. 395 nach Christus spaltet sich das Reich. Und dann haben sie aber in der Geschichte gelernt, 476 nach Christus kamen die Barbaren von Norden und Osten und drangen in das Weströmische Reich ein. Die bildeten unabhängige Königreiche und haben so von innen her diese integrative Wirkung des Römischen Reiches aufgesplittert. Und so ging das Weströmische Reich unter. Aber das war nicht das Ende des Römischen Reiches. Das Oströmische Reich, das existierte über Jahrhunderte weiter, bis 1453 unter dem Ansturm der Türken, der muslimischen Türken, wurde das Oströmische Reich gestürzt. Gehen Sie mal nach Istanbul, ehemals Konstantinopel. Wenn Sie durch die Stadt gehen, überall werden Sie immer wieder erinnert werden an 1453. Das ist dort so lebendig und gegenwärtig. Das war der Moment, wo die Türken das Europäische Reich, das Oströmische oder man nennt es auch Byzantinisches Reich, besiegt haben. Sogar auf dem Markt habe ich einen Mann gesehen, der hatte ein an sich unauffälliges T-Shirt an. Nur hinten war etwas aufgeschrieben. 1453. Der wusste, was die Zahl bedeutet. So, jetzt wissen Sie es auch. Spätestens jetzt. Aber das war nicht das Ende des Römischen Reiches. Im Westen hatte Karl der Große, dieser große Kaiser, hatte das Weströmische Reich wieder rehabilitiert. Und man nannte das Heilig-Römische Reich. Im weiteren Verlauf wurde es genannt Heilig-Römisches Reich, deutsche Nation. Aber dieses Römische Reich hielt große Teile von Europa zusammen. Das hat eine enorme integrative Wirkung in Europa. Und das ging bis 1806. Da hat Josef, der letzte Herrscher des Heilige Römischen Reiches, deutsche Nation, seine Krone abgelegt. Was ich noch erklären muss, warum deutsche Nation, obwohl es ja große Teile von Europa zusammenhielt. Die Kaiser wurden vom Papst in Rom gekrönt, aber die Kaiser waren normalerweise Deutsche. Darum heißt es so. Aber das war nicht das Ende 1806. Denn 1804 hatte sich ja Napoleon schon selber gekrönt und diese verheerenden Kriege durch ganz Europa geführt bis nach Russland. Er wollte die Idee des Römischen Reiches unter seiner Führung weiter vorantreiben. Aber dann In der Völkerschlacht von Leipzig 1814 war sein Schicksal besiegelt. Im folgenden Jahr hat das Parlament Napoleon weggetan. Das war das Ende. Aber erst 1815. Und dann, was haben wir in der Schule gelernt in Geschichte? Dann kam die Zeit des Nationalismus. Ach, Nationalismus. Aber ich habe ja gesagt, Nationalismus ist nicht an sich etwas Schlechtes. Und da war man eben stolz, Deutsch zu sein, Franzose zu sein, Schweizer zu sein und so weiter und so fort. Aber der Nationalismus im 19. Jahrhundert hat sich in die falsche Richtung bewegt. Und zwar immer mehr Richtung, wir sind besser als die anderen. Und das hat Europa innerlich zerrissen. Und diese innere Zerrissenheit Europas kam schließlich bis 1914. Und dann wurde der erste Weltkrieg, der 18 Millionen Tote fordern sollte, von Europa aus über die ganze Welt gebracht, als Folge dieser inneren Zerrissenheit. Und nach dem Ersten Weltkrieg war die Sache eben nicht vorbei. Die Sache war nicht geklärt. Und darum war der Zweite Weltkrieg die unweigerliche Fortsetzung des Ersten Weltkrieges. Und dieser Krieg forderte schließlich 70 Millionen Tote. Aber auch wieder ausgehend von Europa. Europa, das innerlich so zerrissen war. Aber Sie sehen, es kam nicht ein Nachfolgereich, wie das früher so war. Nach Babylon kam Medo-Persien, dann kam Griechenland, dann kam Rom. Nein, die langen Beine, das ist der längste Teil der Statue, die gehen weiter, weiter, weiter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, die Glocken läuteten in Europa, der Weltkrieg war vorbei. Die Kirchenglocken, meine ich. Und dann 1946 kam Winston Churchill nach Zürich und hielt diesen Vortrag, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen, so erklärte er an unserer Uni, wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als, dass 300 oder 400 Millionen Männer und Frauen Segen statt Fluch ernten. Und so weiter. Ich will ja nicht alles jetzt zitieren, ja? Aber die Menschen haben verstanden. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. 1957 wurden die römischen Verträge geschlossen. Notabene in Rom. 6 europäische Nationen rückten näher zusammen. Und jetzt möchte ich nicht die ganze Entwicklung im Detail aufzeigen, aber nur so ein paar Blitzlichter. Schließlich entstand eine EWG, eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Aber das ist ja nur auf Wirtschaft bezogen. Das ist ja nicht alles. Ja, und dann entstand eine EG, eine Europäische Gemeinschaft. Aber die Integration ging weiter und so entstand schließlich eine EU, Europäische Union. Union heißt Vereinigung. Das ist mehr als nur Gemeinschaft. Ja? Eine europäische Vereinigung. Und die wuchs weiter. 10 Nationen, dann wurden es 12, dann 15 und das ging weiter. Und heute haben wir 28. Wir sind noch nicht am Ende des Plans angelangt. Ein Riesenschiff, aber ein Schiff, das wackelt. Wirtschaftskrise, Finanzkrise in den letzten Jahren. Und man merkt, dieser Beamtenapparat in Brüssel, der ist so schwerfällig. Die EU, die kann nicht zackige Entscheidungen einheitlich treffen. Da entscheidet jemand, kommt, und die anderen sagen, nein, kommt nicht. Ja, wer hat jetzt das Sagen? Die spielen ja nicht richtig zusammen. Und da ist ja keine Einheit da. und auch in verschiedenen Kriegen der vergangenen Jahre, was ist die Haltung der Europäischen Union? Ja, England schlägt zu. Und die anderen? Wir machen nicht mit. Wo ist da die Einheit? Das ist ja kein Zusammenspiel. Das ist wirklich ein Schiff, das so wackelt, zwar ziemlich groß ist, ja? Aber was soll das? Ja, was soll das? Das ist die gute Frage. Und es ist eben so, das haben uns die Europa-Visionäre schon längst erklärt. Bevor es eine Europäische Union gab, gab es viele Vordenker im 20. Jahrhundert, die haben das geplant. Die haben das konstruiert, philosophisch konstruiert. Und so sagte zum Beispiel Emil Luss in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Merken Sie, was er sieht. Das ist die Idee von einem römischen Reich, das wieder so richtig aufgebaut werden soll. Die Idee vom einzigen römischen Reich über West-Oströmisches Reich, Heilig-Römisches Reich, deutsche Nation und dann diese Zwischenzeit mit Desintegration, Nationalismus, aber das hat zu Katastrophe geführt. Und jetzt bauen wir wieder alles zusammen. Dr. Franz Blankert, einer unserer ehemaligen Staatssekretäre in der Schweiz, der hat gesagt, als Europabefürworter, im Blick auf das neue Europa, ein heilig-römisches Reich, europäische Nation, soll gezimmert werden. Er ist ein Befürworter. Das gibt's auch in der Schweiz. Es gibt alles. Man darf in der Schweiz denken, was man will. Ja, das ist wie hier. Und ja, man darf man auch sagen, was man möchte. Man hat Redefreiheit. Und nun ist also klar, was da aufgebaut werden soll. Ein römisches Reich. Und jetzt sind wir angelangt im Bereich der Füße. Es ist nämlich so, der Stein wird in der Bibel erklärt als Jesus Christus, der wiederkommen wird als der Richter der Welt, der in die Weltgeschichte aktiv eingreifen wird. Und das ist schon interessant. Das ist im Zusammenhang mit der letzten Phase des Vierten Reiches. Und zwar mit den Füßen. Und die sind, das habe ich ja erklärt, gemischt aus Eisen und Ton. Was bedeutet das? Daniel gibt drei Erklärungen. Und das ist hochinteressant. Er sagt in Vers 41, dass du, Nebukadnezar, die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast. Es wird ein geteiltes, oder Sie können das aramäische Wort hier übersetzen mit disharmonisches Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Also dieses römische Reich, das europäische Reich in der letzten Phase. Und nach der Bibel ist die Endzeit, die letzte Phase, immer die Zeit, auch wenn das jüdische Volk aus aller Welt ins Land der Väter heimkehrt und den Staat gründet. Und das ist ja schon interessant, dass die Staatsgründung Israels 1948 stattfand. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da, wo man begann, eben Europa in seiner letzten Integration wieder neu aufzubauen. Und jetzt wird also hier erklärt, das wird ein disharmonisches Reich sein. Geteilt im Sinn von disharmonisch. Und übrigens, da möchte ich hinweisen, Keil und Delitzsch, das waren zwei deutsche Gelehrte im 19. Jahrhundert, die gehörten zu den größten Hebräischkennern im 19. Jahrhundert. Die haben einen Kommentar herausgegeben in vielen Bänden über das ganze Alte Testament. Ich nutze den gerne. Die haben unglaubliche grammatikalische Einsichten in das Althebräisch und ganz interessante Gedanken. Aber nur um zu sagen, das ist völlig unverdächtig. Die schreiben in ihrem Kommentar im 19. Jahrhundert eben dieser Ausdruck geteiltes Königreich, das hat im Aramäischen eigentlich den Sinn von disharmonisch. Okay? Und genau das sehen wir. Europa heute so disharmonisch. Die wollen das und die Engländer überlegen sich wirklich gut, ob sie aus dem Ganzen austreten wollen. Ja. Und andere sagen, nein, wir müssen zusammenhalten, wir müssen integrieren, wir müssen... Sie merken, das sind zwei Kräfte, die arbeiten. Die einen gehen auf die Straße und die sagen, nein zu Europa, nein zu dieser Integration. Und die anderen sagen, nein, so können wir den Frieden erhalten in Europa, aber anders nicht. Und da sind Kräfte da, die integrativ sind, wie das Eisen, das wirklich zusammenhält, und solche, die wie Ton sind. Das bröckelt's. Aber das ist nur eine Erklärung. Die zweite Erklärung im nächsten Vers. Daniel sagt in Vers 42, und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein, und ein Teil wird zerbrechlich sein. Wie heißt das Wort? Dieses neue Wort aus 2015. Grexit. Griechenland, dieser Ton muss raus. Ja. Griechenland, das ist wie Ton. Das zerbröselt. Und die können wieder Geld hineinschieben. Zuschauen. Es bröselt immer noch. Ja, das ist ein schweizerdeutscher Ausdruck, aber der sagt genau eben, es zerfällt in kleine Einzelteile. Es hat keinen Zusammenhalt, keine Kraft. Aber warum will man Griechenland nicht gehen lassen? Ja, wenn die beginnen, dann kommt's mit Spanien auch. Das ist auch nur Ton. Und das wusste man ja eigentlich schon damals, als der Euro eingeführt wurde. Die sind nicht eurowürdig. Und trotzdem, man hat das einfach so übergangen. Ja, und jetzt hat man die Rechnung. Da wird Spanien auch noch gehen. Und was ist mit Italien? Das ist ja katastrophal. Die haben dasselbe Problem. Also, wir haben da große Teile von Europa, die sind wirklich zerbrechlich wie Ton. Und dann gibt es andere. Und dazu gehört Deutschland. Ja, und ich meine, die wissen, wie man arbeitet. Ja. Und die verstehen was von Maschinenindustrie. Ein paar Schweizer auch, aber ich meine, was ihr da aufgebaut habt mit Mercedes, mit Opel, mit VW. Übrigens VW. Ja, ich spreche nicht über Fälschungen, ich spreche über die guten Motoren. Und die sind wirklich gut. Und ja, so könnte man weiterfahren. Und da ist wirklich ein Substanz da. Aber jetzt muss Deutschland geben. Ja, man spricht ja von Klimarettung, von Euro-Rettung, man spricht von Finanzrettung und so weiter. Aber wer rettet Deutschland? Davon spricht kein Mensch. Oder fast niemand. Ja, also, aber da sehen wir, was das bedeutet, Eisen und Ton. Frankreich, da ist es gemischt, aber da ist auch sehr viel Stärke da. Und es gibt wirklich viele unglaublich gescheite Köpfe in Frankreich. Ich bin ja oft in Frankreich gewesen in den vergangenen Jahren und ja, ich habe schon gemerkt, die sind unglaublich gescheit, aber sie denken das auch von sich im Allgemeinen. Ja gut, aber da haben wir eben auch Eisen und auf der anderen Seite Ton. Aber jetzt möchte ich das Ende noch ein bisschen hinauszögern. Jetzt mache ich die musikalische Zwischeneinlage. Ja, und jetzt kommen wir zur dritten Erklärung der Bedeutung von Eisen und Ton. Da sagt Daniel, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Und jetzt kehre ich wieder zurück zu dem Kommentar von Kyle Delitzsch im 19. Jahrhundert. Die haben nichts gesehen von politischen Zusammenhängen von heute. Die haben einfach erklärt, was da im Grundtext steht. Und die haben gesagt, dieser Ausdruck eben mit dem Samen der Menschen vermischen, das weist hin auf eine völkische Vermischung. Und sie begründen das dann auch im Text. Eine völkische Vermischung. Und die soll dazu führen, dass eben das alles besser zusammenhaftet. Ja, und das war Anfang September. Da hat mehr als eine Großloge der Freimaurer eine Presseerklärung herausgegeben, die besagt, man soll so viele Flüchtlinge wie möglich aufnehmen, um die nationalen Egoismen zu überwinden. Das ist genau der Gedanke von Vers 43. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Und damit erhofft man einen besseren Zusammenhalt, in dem eben der Nationalismus überwunden wird. Also in diesem Denken sagt man sich, wer nationalistisch ist, der hat keine Sicht für Europa. Der sieht nur seine Nation. Aber wir sollten uns sehen als Europäer, also europäische Bürger. Und wie kann man das überwinden? Ja, am besten, wenn es eine völkische Vermischung gibt, dann fühlt man sich am Schluss nicht mehr deutsch. Weil was heißt das schon, germanische Wurzeln zu haben? Das ist eine Minorität, letztlich, die sich darauf beruhen kann. Ja, ich bin schon ein paar Jahre weiter in Gedanken. Und wir sind Menschen, wir sind Europäer. Und so hofft man eben, dieses Nationalgefühl zu überwinden. Das entspricht übrigens ganz der Ideologie der Marxisten. Die Marxisten sind ja internationale Sozialisten. Ihr Ziel ist nicht eine Welt mit vielen Nationalstaaten, sondern ihr Ziel ist ein Paradies, wo alle Menschen gleich sind. Wirklich gleich. Das sind die internationalen Sozialisten. Das dürfen Sie nicht verwechseln mit den nationalen Sozialisten. Das sind auch Sozialisten, aber eben nicht internationale, sondern nationale. Das ist die Ideologie der Nazis, die dann eine Rasse über die anderen stellen wollten. Aber hier wird propagiert für internationalen Sozialismus. Und Sie müssen wissen, Europa ist ganz wesentlich politisch in den Händen von linken Ideologien. Und das können Sie nicht mehr nur festmachen anhand der Parteien. Ja, ob das jetzt Linkspartei ist, SPD, in der Schweiz SP, oder ob das die Grünen sind, und da auch in verschiedenen Varianten. Nein, das ist nicht mehr an Parteien festzumachen. Sie finden die auch bei der CDU. CSU, das ist alles durchdrungen. Das kann man heute nicht mehr mit politischen Parteien irgendwie einordnen. Und da steckt also dieses Denken dahinter. Und jetzt noch mehr. Dadurch, dass man das Bevölkerungswachstum in Europa in den vergangenen Jahren ganz drastisch heruntergeschraubt hat, durch Verhütung einerseits und dann durch die Abtreibung. Sie müssen sich ja überlegen. 1973 wurde die Abtreibung liberalisiert in den USA. Und dann kam das rüber nach Europa, Italien, Frankreich, und eine Nation nach der anderen hat es liberalisiert. Und es ist heute so, dass wir gemäß der UNO weltweit pro Jahr 40 Millionen Abtreibungen haben. Das können Sie nachlesen auf der Homepage der UNO. Und das heißt also, seit 1973 sind weltweit mehr als eine Milliarde Menschen durch Abtreibung getötet worden. Ja, und jetzt hat das natürlich in Europa dazu geführt, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben, die Menschen, die ins Alter kommen, finanzieren. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, die Bevölkerung sollte so eine Art Pyramide sein, im idealen Fall. Unten sind mehr, die arbeiten und finanzieren, und oben sind die Alten. Aber jetzt ist die Pyramide, wird die gedreht. Es sind weniger, die arbeiten und finanzieren, und immer weniger, die brauchen Finanzen. Nun, darüber hat man schon längst nachgedacht. wie kann man das angehen? Und ich habe gerade vor diese Tage ein Dokument runtergeladen im Internet von der UNO aus dem Jahr 2001. Und da wird erklärt, wie man dieses Problem lösen kann durch Aufnahme von Flüchtlingen. In 2001. Und wurde auch schon erklärt da, welche Länder mehr brauchen, welche weniger, um das so auszugleichen. Sie sehen, wenn heute gesagt wird, willkommen, dann ist das nicht einfach etwas Neues, sondern darüber wurde schon seit vielen Jahren nachgedacht. Übrigens nicht nur in Europa, sondern auch im Nahen Osten. 1996 gab es in Kairo eine islamische Konferenz, die hat gesagt, wir wollen die Islamisierung Europas fördern durch Immigrationsströme. 1996. Das war schon längst geplant. Aber das sind keine Verschwörungstheorien, sondern diese Dinge können Sie wirklich nachlesen. Ich halte gar nichts von Verschwörungstheorien. Und ich werde manchmal gefragt, warum sprechen Sie nie über das und jenes? Sag ich, was soll ich über Dinge sprechen, die vielleicht stimmen und vielleicht stimmen sie auch gar nicht? Und viele Dinge werden auch einfach in die Welt gesetzt als Gerücht, auch wieder mit taktischen Überlegungen. Nein, ich will nur das bringen, was man wirklich belegen kann. Und das ist schon genug interessant. Da braucht man keine Gerüchte und Verschwörungstheorien zu erfinden. Ja, und so sieht das natürlich alles ganz anders aus. Und dann kommt dazu, die internationalen Sozialisten, die haben ein Problem mit dem Christentum. Die haben ein Problem mit dem Christentum. Und das sieht man ja auch daran, im 20. Jahrhundert, die Geschichte des Kommunismus, des Sozialismus in der ganzen Welt hat gezeigt, wer wurde verfolgt über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Das waren die Christen. Die passen nicht in dieses Konzept, diese Ideologie hinein. Obwohl, ich sagen muss, die Christen in der Sowjetunion, das waren loyale Staatsbürger. Die haben keine Aufstände geplant. Die haben für die Regierung gebetet und trotzdem wurden sie geplagt, ausgelacht, in die Konzentrationslager gesteckt, in die Arbeitslager, in Psychiatrien als verrückte Leute, die immer noch an Gott glauben. Ja, und so ist das eben in dem Denken des Marxismus und auch Neomarxismus. Die Christen, die passen irgendwie nicht rein. Und darum möchte man eben Europa entchristianisieren. Wie kann man das am besten? Indem man das Christentum, das Europa über Jahrhunderte geprägt und formiert hat, marginalisiert. Das heißt, so an den Rand drängt. Indem man eben alle möglichen Religionen reinbringt und dann ist das Christentum nur noch eine Variante unter vielen. Und so weit sind wir heute. Im Schulunterricht wird klar gemacht, wenn man über Religionen spricht, dann soll man die Religionen alle gleichwertig behandeln. Keine Religion besser als die andere. Auch keine Religion mehr wahr als die andere. Das ist genau das. Das Christentum wird marginalisiert. Und die dann immer noch sagen, die Bibel ist die Wahrheit, das sind Fundamentalisten. Und mit denen brauchen wir sowieso nicht groß zu diskutieren. Ja, so geht das. Aber wir dürfen aus der Bibel mehr wissen. Die versuchen zwar diese Vermischung herbeizuführen, aber das Problem, Eisenton wird in Europa nicht mehr gelöst werden. Das bleibt. Denn Daniel sagt, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Ja, also das wird nicht dazu führen, dass Europa dann eine ganz klar integrierte Sache wird. Das Problem von Eisen und Ton wird bis zum Schluss, bis der Stein kommt, weitergehen. Also ich fasse zusammen. Füße von Eisen und Ton weist darauf hin, auf eine innere Disharmonie Europas, auf ein gleichzeitiges Bestehen von Zerbrechlichkeit da und Stärke dort. Und drittens auf Völkervermischung, die aber die Integration oder das Integrationsproblem nicht lösen wird. Jetzt ist aber Folgendes. Man kann also ganz klar zeigen, da ist etwas ganz Gefährliches, was man tut, indem man diese Flüchtlingsströme aus dem islamischen Raum nach Europa in so großen Mengen fördert, denn damit kommen auch die Islamisten. Nicht nur diese Muslime, mit denen man überhaupt keine Probleme hat, sonst gibt es auch die, mit denen man Probleme hat. Und das bringt natürlich Instabilität nach Europa. Und natürlich könnte man sagen, ja, also die Politik, es ist furchtbar, die machen so viele Fehler da in Berlin und in Paris und. Ja gut, aber als Christ sage ich, die Bibel sagt uns, das kommt so. Aber als Christ, ich kann nicht Frau Merkel sagen, machen Sie jetzt das alles ganz anders. Ich würde das so machen an ihrer Stelle. Dann sagt sie, ja gut, Sie haben Ihre freie Meinung, aber ich mache, was ich für richtig anschaue. Ich will sagen, wir Christen können das nicht ändern. Was geschieht, läuft und wir können es nicht stoppen. Aber ich kann mir ganz klar sagen, all diese Fremden, die Gott mir in meinem persönlichen Leben über den Weg führt, die hat er mir als Chance über den Weg geführt. Und darum war mir das so wichtig, zu zeigen, was die Bibel überhaupt über die Haltung gegenüber Fremden zeigt. Und auch überhaupt der Gedanke, dass wir Menschen überhaupt eigentlich Fremde sind in Bezug auf Gott. Wir können mit jedem Fremden mitfühlen, weil wir in gewissem Sinn auch Fremde sind und wissen, was es heißt, entfremdet zu sein, dieses Gefühl von entfremdet sein zu haben. Also sehe ich da eine große Chance. Aber das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wenn ich politisch etwas kritisiere und sage, das ist gefährlich, das sollte man eigentlich nicht so machen, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite sehe ich meinen persönlichen Auftrag als Christ. Und schauen Sie mal, der Missionsauftrag von Jesus Christus. In Matthäus 28 schickt er seine Jünger in die ganze Welt, um das Evangelium allen Nationen zu verkündigen. Ja, und durch 2000 Jahre hindurch sind Christen unter großen Entbehrungen in alle möglichen Länder gegangen, ja? Nach Afrika. Die haben riskiert, dass die Frau Malaria abkriegt, dass die Kinder schwere Krankheiten bekommen könnten und so weiter. Aber aus Liebe zu den Menschen sind sie hingegangen, um ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Und meine älteste Tochter, sie wollte unbedingt nach Thailand gehen, um dort die frohe Botschaft unter den Bergstämmen, besonders unter den Lahu, zu verbreiten. Ja, das ist natürlich kein Luxusleben. Jetzt wohnt sie in einer Lahu-Hütte. Ja, wirklich, das ist so Bambus und so. Ich habe auch dort geschlafen. Man kann auch schlafen, ja. Aber eben, sie ist unter Verzicht auf vieles, hat sie das auf sich genommen. Und eben unzählige haben das durch 2000 Jahre hindurch so gemacht, hinausgegangen in die Fremde. Sie sind selber zu Fremden geworden, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Aber jetzt können wir zu Hause sitzen und die kommen zu uns. Das ist ja fantastisch. Ja, also die kommen. Und wirklich viele kommen und die sind wirklich offen und interessiert an der frohen Botschaft. Schauen Sie sich mal an. Wenn Sie mit einem Muslim sprechen, müssen Sie immer daran denken, das ist ein Mensch, der im Tiefsten denkt, ich weiß nie, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Ob in der Hölle oder im Himmel. Und dann fragen Sie ihn, ja, aber wenn du ganz gut als Muslim lebst, was denkst du dann? Ja, ich kann das nicht sagen. Nie Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit. Doch, es gibt eine Ausnahme. Da Der Koran sagt, wenn man im Dschihad, im Heiligen Krieg fällt, dann kommt man sofort ins Paradies. Aber sonst, es gibt eine Art Seelenschlaf bis zum jüngsten Gericht. Und dann, Allah wägt die Taten, aber es kann sein, das sind gute Taten, er sagt trotzdem, in die Gehenna, in die Hölle. Es gibt keine Sicherheit. Und jetzt kann man diesen Menschen sagen, schaut mal, das Evangelium zeigt uns, wie wir ganz sicher sein können, dass wir gerettet sind. Die Bibel sagt, wenn wir Menschen erkennen, dass wir entfremdet sind gegenüber Gott, dass wir selber auch so Rebellen sind, wie Adam ursprünglich gegen Gott rebelliert hat. Wir haben auch rebelliert gegen die Gebote Gottes. Und wir haben sie gebrochen in unserem Leben. Aber die Bibel sagt, es gibt ein Heimkehren. Wenn wir unsere persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen, bereuen und glauben, dass Jesus Christus die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient haben, bereits am Kreuz von Golgatha getragen hat, er, der Stellvertreter, der Gerechte für uns, die Ungerechten, dann vergibt uns Gott die ganze Schuld. Wir können wirklich sicher sein, jetzt schon sicher sein, ich bin gerettet. Und da muss man nicht in den Heiligen Krieg ziehen. Nichts davon. Und das bewegt Leute. Viele sind da, die suchen Sicherheit, die suchen Gewissheiten, sie haben das nicht. Und darum ist es natürlich eine ganz andere Sache. Die kommen und viele sind auch offen. Das ist eine Chance. Nun möchte ich noch zu viertens kommen. Der Weg zur Diktatur in Europa. Ganz kurz. Die Bibel sagt, die wahren Christen werden entrückt werden. Und zwar bevor die schlimmste Zeit über Europa und die Welt kommen wird. Diese Entrückung kann man nicht berechnen. Die könnte heute sein, aber niemand kann es berechnen. Es wäre eigentlich keine Überraschung, wenn die heute geschehen würde, aber man kann es nicht berechnen. Nur, das, was nachher geschehen soll nach der Bibel, das ist so vorbereitet, dass man sagen kann, die Schachfiguren sind schon aufgestellt. Und das macht das Ganze umso brisanter. Und da gibt es eine Übergangszeit X und dann kommt die 70. Jahrwoche Daniels. Das sind 7 entscheidende Jahre. Und diese 7 Jahre, eben die 70. Jahrwoche Daniels, aus Daniel 9, die besteht aus 3,5 Jahren und 3,5 Jahren. Wobei die letzten 3,5 Jahre, das sind die schrecklichsten. Das ist die große Drangsal. Und Jesus Christus sagt in Matthäus 24, das wird eine so schlimme Zeit sein, ein so schlimmer Weltkrieg, wie es nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Bis dahin. Also schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Das wissen wir. Und nur so als Beispiel in Offenbarung 9, bei der 6. Posaune wird von einem Gericht gesprochen, bei dem ein Drittel der Menschheit umkommt. Also sehen Sie, das sind ganz andere Dimensionen. Und nun ist es so, wenn Sie die Offenbarung lesen, ab Kapitel 4, da wird gesprochen über das Buch mit den 7 Siegeln, das Jesus Christus öffnet, ein Siegel nach dem anderen. Und dieses Buch mit den 7 Siegeln ist eigentlich Gottes Programm für die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde. Jesus Christus nimmt die, die an ihn glauben, weg, um sie vor dem Schlimmsten zu bewahren, und dann kommen diese 7 Siegel. Und das erste Siegel ist das Kommen des Antichristen. Das wird der schlimmste Verführer sein aller Zeiten. Und er wird in Israel auftreten und sagen, er sei der Messias. Aber nicht nur für Israel, für die ganze Welt ist er der Messias. Und er wird die Menschen verführen können, wie man das noch nie gesehen hat, bis dahin. Beim ersten Siegel, da kommt der Reiter auf dem weißen Pferd. Und das ist dieser falsche Messias, der Antichrist. Und dann kommt das zweite Siegel. Da sieht Johannes in seiner symbolischen Vision einen Reiter auf dem feuerroten Pferd mit einem großen Schwert und es gibt ein furchtbares Blutvergießen. Und jetzt müssen Sie Folgendes beachten. Warum gibt es die Offenbarung im Neuen Testament? Das ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Durchweg prophetische Buch, meine ich. Im Alten Testament finden Sie viele Prophetenbücher. Und da ist schon alles vorgezeichnet bis ans Ende der Welt. Ja, bis in unsere Zeit und über unsere Zeit hinaus. Aber die Offenbarung wurde geschrieben speziell im Blick auf die Christenheit. Und zwar in Bezug auf den Kontinent, der durch die Christenheit oder durch das Christentum am meisten geprägt werden sollte. Das Römische Reich und Europa. Und darum hat die Offenbarung einen ganz besonderen Fokus auf den Kontinent, der jahrhundertelang christlich geprägt war. Und da wird gesagt, es kommt dieser Reiter mit dem großen Schwert und es wird ein furchtbares Blutvergießen geben, aber das müssen Sie ganz besonders in Verbindung mit Europa sehen. Und da kann einer sagen, ja, aber wer könnte das auslösen? Europa ist so stabil seit dem Zweiten Weltkrieg. So stabil gewesen. Aber Spezialisten für Terrorismus, die sagen, also was wir jetzt heute gemacht haben, das war die Öffnung der Schleusen. Und da braucht es nur einen geringen Prozentsatz, die auf dieser Schiene des Terrorismus fahren und die werden Europa in das Chaos hineinstürzen. Und dann kommt das dritte Siegel. Ein Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und der symbolisiert wirtschaftliches Desaster. Und zwar wird dort gesagt, lesen Sie das nach in Offenbarung 6. Ein Liter Weizen kostet einen Denar. In der Bibel, lesen Sie Matthäus 20, ist der Denar das Geldstück, das ein Arbeiter in der Zeit von Jesus Christus verdiente im Tag. Jetzt rechnen Sie mal aus, wenn ein Liter Weizen so viel kostet, wie ein Arbeiter bei uns im Tag verdient, dann wird's ungemütlich. Also, Sie kaufen, ein Kilo Mehl für 1 bis 2 Euro. Stimmt das? Ja, ich muss immer umrechnen, oder? Und die Butter ist bei euch so billiger und die Milch und wir zahlen viel mehr für Fleisch als ihr. Also, ja. Also, in der Schweiz wäre das also 1 bis 2 Franken Verdienst, während ein Arbeiter bei uns im Tag ohne weiteres 150 Schweizer Franken verdient. Ja? Aber das tut weh. Wenn man nur noch 1 oder 2 Euro pro Tag verdient. Und so zeigt die Bibel, wie kann aus einem demokratisch geprägten Europa eine Diktatur werden. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen. In Offenbarung 13 wird erklärt, wie das Römische Reich am Schluss in einer totalen Diktatur endet. Mit einem starken Mann an der Spitze, der auch veranlassen wird, dass das ganze Zahlungssystem geändert wird. Dort in Offenbarung 13 wird klar gemacht, man wird das Bargeld abschaffen. Man wird ein Zeichen an die rechte Hand oder auf die Stirn annehmen und nur noch so kann man bezahlen, kaufen oder verkaufen. Das ist alles vorbereitet. Also mit Chip, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das gelöst wird. Muss gar nicht unbedingt ein Chip unter die Haut sein. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die noch viel angenehmer wären. Und so kann man den Zahlungsverkehr einfach Hand hinhalten, Stirn hinhalten und es ist gelaufen. Also Bargeld wird abgeschafft und dadurch kann man natürlich Steuerhinterziehung sehr gut bekämpfen. Dann werden nämlich alle Geldflüsse kontrolliert. Es gibt nicht mehr, ich habe das gelernt in Italien, da sei es ganz normal, dass ein Garagist und wer auch immer als Handwerker, der hat 2 Buchhaltungen. Eine für sich und eine für die Steuern. Und der Staat weiß das. Und darum sind die Steuern so hoch. Weil man sowieso weiß, die betrügen ja alle. Und jetzt sagen Sie mir, was machen die Christen? Die sagen, ich mache keinen Steuerbetrug. Ja gut, die bezahlen. Unglaublich, wenn der Staat aufbaut auf der Voraussetzung, dass man betrügt. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, und nun macht die Bibel also klar, da wird alles kontrolliert und das will man jetzt eben auch in Europa verfolgen. Man will das Bargeld abschaffen, das ist erklärte Sache. Das passt alles genau mit der Bibel zusammen. Und schauen Sie, wenn es so an den Geldbeutel geht, 1 oder 2 Euro pro Tag und dann dieses Blutvergießen, dann kommt der Ruf nach dem starken Mann. Und so wird Europa in die Diktatur verfallen. Und wirklich in den Abgrund gerissen werden. In die große Drangsal. Und so sehen wir also dieser ganze Terrorismus, der jetzt auch vom IS gegen Europa gesteuert wird. Und was bisher geschehen ist, ist ja erst der Anfang. Das sagen ja selbst. Die wollen Europa mit Terror überziehen, wie es nur geht. Ja. Und das bringt Europa in diesen Abgrund. Aber die Bibel macht klar. Und dann diese 3,5 Jahre Weltkrieg und dann kommt Jesus Christus. Der Stein, der die Füße zerschlägt und dann wird Jesus Christus eine ganz neue Weltordnung. Der wirklichen Gerechtigkeit und des Friedens aufrichten. Aber er kommt als Richter der Welt. Und er wird die Menschen alle richten und zur Rechenschaft ziehen. Alle, die ihn abgelehnt haben. Und darum, wir haben das große Vorrecht, wir können jetzt noch die frohe Botschaft verkündigen. In Europa, für die echten Germanen, für die echten Helvetier in der Schweiz und auch für alle, die von irgendwoher kommen. Und zwar, weil das Evangelium für alle Menschen gilt. Gott betrachtet nicht irgendeine Nation oder irgendeinen Stamm als minderwertig. Und das ist das Schöne, wenn man denkt, das Neue Testament erklärt, einmal wird Gott aus allen Stämmen, Völkern und Nationen Menschen retten. Aber die Bibel sagt nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Obwohl Gott möchte. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott will, möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber der Mensch muss sich selber bekehren. Und das geht so. Wir müssen feststellen, Gott ist da. Der Mensch ist hier. Ich bin hier. Aber zwischen mir und Gott ist ein Graben. Ich bin auch ein Fremdling in Bezug auf Gott. Entfremdet dem Leben Gottes. Römer 3, Vers 10 sagt über uns alle, da ist keiner, der Gott sucht. Sie sagen, ich suche Gott. Ja, das ist wunderbar. Aber das ist nicht eine Widerlegung dieses Satzes, sondern die Bibel sagt, dass Gott den Menschen zieht. Und wenn sie beginnen, Gott zu suchen, dann war das, weil er sie bereits zieht. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte mir Mühe geben, gut zu leben. Und ich möchte einfach diese Kluft mit Anstrengung überbrücken. Aber die Bibel sagt, wir schaffen es nicht. Alle unsere Anstrengungen können Gott nicht befriedigen. Aber da muss man nicht verzweifeln. In Römer 3, 23 steht, es ist kein Unterschied zwischen all den Völkern der Welt. Denn alle haben gesündigt. Ob sie Thai sind, oder Schweizer, oder Franzose. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können uns nicht mit Anstrengung hinaufarbeiten. Aber weil Gott das auch weiß, hat er von seiner Seite her gehandelt. Darum ist Gott Mensch geworden. Darum ist Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der Schöpfer, Mensch geworden. Und er ist am Kreuz gestorben, weil er die Strafe, die der gerechte Gott über uns verhängen müsste, über unser Leben, weil Gott gerecht ist, die hat er auf sich genommen. Und nun ist es aber eben wichtig, dass man sich mit Jesus Christus identifiziert und dieses Opfer ganz bewusst für sich in Anspruch nimmt. Dann kann Gott dieses Opfer uns zurechnen, sonst nicht. Darum gibt es Menschen, die verloren gehen und Menschen, die gerettet werden. Das ist unsere Entscheidung. 1. Johannes 4, Vers 10 sagt, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Gott ist gerecht und darum muss er Böses bestrafen. Und die Bibel zeigt, es gibt einen Weg nach Hause. Das ist doch das Wort für Ausländer, für Fremde. nach Hause kommen. Und es gibt einen Weg zurück. In Hesekiel 33, 11 sagt Gott, spricht zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr der Ewige. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Dieses Eindringliche ist doch beeindruckend, dass Gott zweimal sagt, kehrt um. Er will uns nach Hause rufen. Und da kann man zum Schluss noch denken an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das war einer, der wollte sich emanzipieren von seinem Vater. Und dann selber über sein Leben bestimmen. Der Vater in diesem Gleichnis ist ein Bild von Gott. Und wir sind dieser verlorene Sohn, der seinen eigenen Weg gehen und bestimmen wollte. Und er ging weit weg. Das ist die Entfremdung von Gott. Aber das Wunderbare ist, in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes in Lukas 15, der verlorene Sohn kehrt schließlich nach Hause. Und der Vater, der erwartet ihn. Der schaut nach ihm aus. Also das Gleichnis besagt, der Vater hat ständig nach ihm Ausschau gehalten. Und der Sohn ist nicht gekommen. Wieder nicht gekommen. Und schließlich kam er. Das ist ein Gleichnis, das so richtig schön zeigt, wie der Entfremdete nach Hause kehren kann. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und das wünsche ich wirklich jedem, der hier ist, dass er diesen Weg zurück nach Hause selber erleben kann. Und dann hat man auch eine ganz andere Haltung gegenüber fremden Menschen. Als solche, die nach Hause gekehrt sind, die sich einfühlen können, was heißt Entfremdung in Bezug auf Gott. Man kann sich so in diese Menschen hineinfühlen und ihnen sagen, es gibt einen Gott, der Fremde liebt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mm-hmm.